Willkommen zur deutschsprachigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova zu den aktuellen Nachrichten. Die tschechische Sozialdemokratische Partei ist nach den Worten von Premier und ehemaligen Parteivorsitzenden Miloš Zeman die einzige der Parlamentsparteien, die Tschechien nicht zum Bankrott geführt hat. Zeman erklärte dies zum Abschluss einer zweitägigen Parlamentsdebatte über die Erfüllung der Programmerklärung seines Kabinetts. Das Abgeordnetenhaus konnte sich auf keinen gemeinsamen Standpunkt zu dieser Frage einigen. Viele Oppositionspolitiker kritisierten das Eigenlob der Sozialdemokraten und des Premiers. Die Senatoren und Abgeordneten sollen die vulgären Äußerungen von Premier Miloš Zeman an die Adresse des Senators und ODA-Parteivorsitzenden Michal Žantovský verurteilen. Außerdem sollen sie Zeman auffordern, sich dafür zu entschuldigen. Die Parlamentarier werden darum in einen Brief gebeten, den der Senator Josef Zelenec von der Freiheitsunion und die christdemokratische Senatorin Helena Rögnerová verfassten. Der Ministerpräsident bedient sich häufig einer Wortwahl, die in eine anständige Gesellschaft nicht gehört, steht in dem Brief. Seine Beleidigungen Žantovskys seien jedoch noch wesentlich weitergegangen. Der Kodex des tschechischen Hörfunks wird ebenso wie der Kodex des tschechischen Fernsehens vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Die Abgeordneten haben heute Vormittag das Veto von Präsident Václav Havel überstimmt und eine Novelle des Hörfunkgesetzes erneut gebilligt. Präsident Havel äußerte Einwände unter anderem gegen die Tatsache, dass die Abgeordneten, das heißt Repräsentanten politischer Parteien, über den Kodex des öffentlich-rechtlichen Senders entscheiden sollen. Juden und deren Verwandte können um die Kunstwerke, die während des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmt worden waren, bis zum Ende des Jahres 2006 ersuchen. Das Abgeordnetenhaus billigte heute mit überwiegender Mehrheit eine entsprechende Gesetzesnovelle, und zwar auch mit Änderungsvorschlägen des Senats. Auch in Tschechien wird heute bereits zum 8. Mal der Europatag gefeiert. Die Botschaft der Europäischen Union hat in Prag auf dem Wenzelplatz ein Programm für die Bürger vorbereitet, bei dem sie typische Essen in der EU probieren und verschiedene Quiz lösen können. Für Kinder sind Spiele vorbereitet. Es wird ebenfalls eine Reihe von Diskussionen zum Thema EU stattfinden. Der Chef der französischen rechtsextremistischen Nationalfront, Jean-Marie Le Pen, hält den EU-Beitritt der Tschechischen Republik für eine Falle. Er sagte dies in einem Gespräch für die heutige Ausgabe der tschechischen Tageszeitung Lidové noviny. Er appelliert darin an tschechische Bürger, der EU nicht beizutreten. Sollten sie dies tun, würden sie sich einem vernichtenden Einfluss aussetzen und ihre Seele sowie ihre Geldtasche verlieren, heißt es im Interview. Das südböhmische Atomkraftwerk Temelín liefert wieder Strom ins Netz. In den heutigen Morgenstunden wurde der Turbogenerator des ersten Reaktorblocks wieder angeschlossen, und zwar nach einer zweitägigen Pause, die am Dienstag im Rahmen der Dynamikteste begann. Der Reaktor erreicht derzeit eine 60% Leistung und erzeugt um 400 Megawatt Elektrizität, informierte der AKW-Sprecher Melanie Bessage. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führen Sie Jitka Mladková.
Tagesecho.
In den vergangenen Tagen ist Präsident Václav Havel mit den Vorsitzenden einiger Parlamentsparteien zusammengekommen, um mit ihnen über mögliche Regierungskoalitionen nach den im Juni anstehenden Wahlen zu diskutieren. Wie sich bisher zeigt, gibt es in dieser Richtung mehrere Alternativen und alles hängt vor allem von dem Wahlergebnis ab. In der Vorwahlzeit wird auch des Öfteren bilanziert. Einen Rückblick auf die Arbeit seines Regierungsteams machte dieser Tage Premier Miloš Zeman und sparte dabei nicht mit Lob. Das sind zwei Hauptthemen im heutigen Tagesecho. Mit einem Abendessen in der Residenz im Königsgarten auf der Prager Burg, zu dem der tschechische Präsident Václav Havel den Chef der Sozialdemokraten Wladimír Špidla eingeladen hat, hat sich die Runde der Vorwahlgespräche geschlossen. Höchstwahrscheinlich wird der Premier aus der Partei sein, die in den Wahlen die meisten Stimmen erhielt. Mehr im folgenden Beitrag von Dagmar Keberlova.
Präsident Havel hatte mit seiner Aussage von der letzten Woche, der neue Premier müsse nicht aus der Wahlsiegerpartei stammen, heftige Diskussionen ausgelöst. Vor allem die ODS zögerte keine Minute, ihn aufgrund dieser Aussage als undemokratisch zu bezeichnen. aber sagte, er sei überrascht, wie viel Aufsehen diese seine Aussage verursacht hatte. Er habe nur eine altbekannte Sache wiederholt.
Samozřejmě může nastat situace, že ta strana, která získá nejvíce mandátů.
Selbstverständlich kann es dazu kommen, dass die Partei, die die meisten Stimmen bekommen wird, nicht an der Regierung beteiligt sein möchte und lieber in der Opposition bleibt. Soll ich jemanden mit Gewalt zum Premier ernennen und ihn mit einem Polizeiwagen auf die Burg bringen lassen? Ich habe in meiner 12-jährigen Praxis schon alle Fälle erlebt. Es kann dazu kommen, dass der Vorsitzende der stärksten Partei mir selbst vorschlagen wird, jemand anderen zum Premier zu ernennen, wie mir seinerzeit Miloš Zeman vorschlug, Josef Lux zu ernennen.
Nach dem Treffen mit Wladimír Špidla hat Havel jedoch gesagt, dass der Vorsitzende der stärksten Partei nur unter außergewöhnlichen Umständen nicht zum Premier wird. Laut ČSSD-Chef Špidla soll Havel den Wahlsieger als Ersten mit der Regierungsbildung beauftragen. Erst dann, wenn diese keine Mehrheitsregierung aufstellen kann, soll dies jemand anderer machen. Diese Ansicht teilt die ODS. Auch der Sieg einer antieuropäischen Partei wäre Havel zufolge kein Grund dazu, diese Partei mit der Regierungsbildung nicht zu beauftragen. Es steht ihm nicht zu, die Programme der Parteien zu beurteilen. Wenn die Bürger entscheiden, dass sie nicht der EU beitreten wollen, so werden sie eben nicht in der EU sein. Es sei ihre Wahl, fügte Havel hinzu. Das Treffen mit ČSSD-Chef Špidla war das letzte, denn mit den Kommunisten will Havel nicht verhandeln. Als Ersten traf er ODS-Chef Václav Klaus, dann folgten die Vertreter der Koalition Hanna Marvanová und Cyril Svoboda. Über mögliche Koalitionen nach den Wahlen weiß der tschechische Wähler allerdings so gut wie gar nichts, da sich die Parteien diesmal weigern, klar zu sagen, mit welcher Partei sie nach den Wahlen eine Regierung bilden würden.
Eine Bilanz seiner vierjährigen Regierungszeit hat der tschechische Premier Miloš Zeman am Dienstag im Abgeordnetenhaus gezogen. Er lobte sein Kabinett, dankte den Bürgerdemokraten, die mit der Schließung des sogenannten Oppositionsvertrags dem sozialdemokratischen Minderheitskabinett vor 4 Jahren ermöglicht hatten, zu regieren. Martina Schneiberger war fast zusammen.
Schon einleitend betonte der Premier, er habe nicht vor, die Opposition in seiner Rede anzugreifen, sondern im Gegenteil wolle er ihr für die 4-jährige Zusammenarbeit danken. Zu dem mit den Bürgerdemokraten geschlossenen Duldungsabkommen bemerkte Zeman, das System habe sich bewährt. In seiner Rede konzentrierte er sich auf die wichtigsten Erfolge seiner Regierung, die inzwischen zu den Schlüsselthemen der Wahlkampagne der Sozialdemokraten geworden sind. Und zwar das Wirtschaftswachstum und die Erhöhung der Reallöhne sowie der Rückgang der Inflation und der Kriminalität. Der Premier gestand auch eine Schwäche seiner Regierung. Dem Kabinett ist es nicht gelungen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Trotz Zemans lobende Worte an die Adresse der Bürgerdemokraten ODS demonstrierten deren Abgeordnete, dass sie immer noch in der Opposition sind. So ließ der Abgeordnetenchef der ODS Vlastimil Klus die verlauten.
Erlauben Sie mir, den Bürgern und Unternehmen dafür zu danken, dass sie es geschafft haben, die Mehrheit der Hindernisse, die ihnen dieses Kabinett während seiner Regierungszeit in den Weg stellte, zu überwinden.
Der Chef der Opposition Christdemokraten Cyril Svoboda bezeichnete es als heuchlerisch, dass das Kabinett eben von den Bürgerdemokraten, die ihm das Regieren ermöglichten, kritisiert wurde. Zu Zemans Bericht über die vergangenen 4 Jahre sagte Svoboda.
Dieser Bericht über die Erfüllung der Programmerklärung der Regierung hat einen einzigen Fehler. Er entspricht nicht der Wahrheit.
Karel Kühnel von der Freiheitsunion äußerte sich noch kürzer.
Die Regierung hat bewiesen, dass sie unser Vertrauen nicht verdient.
Zemans Bilanzrede wurde in der tschechischen Tagespresse kommentiert. Die auflagenstärkste Tageszeitung Mladá Fronta Dnes brachte in ihrer Donnerstagsausgabe einen Kommentar mit dem Titel Zeman hat verloren, die Regierung irrt sich, wenn sie behauptet, dass sie erfolgreich war. Der Kommentator betont, dass sich der Premier irrte, wenn er meinte, dass die Qualität der Regierung vor allem durch statistische Ziffern bewiesen wird. Das Leben in Tschechien unter Zemans Regierung wird in dem Kommentar mit dem Leben unter Václav Klaus Regierung verglichen. Und es wird festgestellt, dass er sich nicht geändert hat. Dies sei, so die Zeitung, in dieser unglaublich schnellen Welt schrecklich wenig. Zemans Regierung gelang es nicht, Geld für die Entwicklung des Schulwesens zu sparen. Und ihre Erfolge im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität sind fragwürdig, zählt der Kommentator die Resultate der Regierung auf. Er räumt jedoch ein, dass die Wirtschaft in den letzten 2 Jahren gewachsen ist. Seit 1998 stieg aber auch die Arbeitslosigkeit an. Zeman war erfolgreich, was die Beitrittsgespräche mit der EU anbelangt. Die Bemühungen seines Teams vernichtete er jedoch mit seinen hasserfüllten Angriffen gegen tschechische Deutsche, hieß es im Kommentar der Mladá fronta Dnes.
Das bisher größte Privatisierungsprojekt in Tschechien geht in die letzte Runde, an deren Ende die tschechischen Gasbetriebe einen neuen Inhaber haben werden, die deutsche Gesellschaft RWE. Die entsprechende Entscheidung hat dieser Tage das tschechische Kartellamt getroffen, das hierzulande offiziell Amt zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs heißt. Die RWE Gas erwirbt somit die tschechische Gesellschaft Transgas, die bislang die Monopolstellung in der einheimischen Gaswirtschaft einnimmt, und hinzu kommen 9 Verteilungsanlagen. So ist das zumindest vorgesehen. Das tschechische Kartellamt hat den Deal aber an 3 Bedingungen gebunden. 2 beziehen sich auf die Erdölwerke Moravské naftové doly MND mit Sitz im südmährischen Hodonín, die derzeit von der Gesellschaft SPP Bohemia dominiert werden. Die RWE darf nicht weder direkt noch indirekt die Kontrolle über dieses einzige Konkurrenzunternehmen auf dem inländischen Gasmarkt gewinnen oder die Entscheidungen der MND über Handelsvorhaben durch eigene Anteile blockieren. Die 3. Bedingung soll die RWE verpflichten, keine Anteile in den Verteilungsbetrieben der Energiewirtschaft bzw. in Heizwerken zu erwerben, sowie keine neuen einzurichten, und zwar bis zur Beendigung der Privatisierung. Dies soll aber nicht länger als 5 Jahre dauern. Die Bedingungen erweisen sich für die RWE nicht als ein prinzipielles Hindernis, wie schließlich bereits ein Pressesprecher der deutschen Gesellschaft in einem Statement für die tschechische Nachrichtenagentur Četika signalisierte. Eine offizielle Antwort kann sich die RWE bis zum 18. Mai überlegen. Die Summe, die sie dann zu bezahlen hätte, beläuft sich auf 125 Milliarden Kronen, das sind ca. 4,1 Milliarden Euro. Die RWE würde damit zum Gaswirtschaftsgiganten Nummer 4 in Europa avancieren. Bei der derzeit in Schweden stattfindenden Eishockey-Weltmeisterschaft hat die Tschechische Republik nach einer Niederlage gegen Russland überraschend schon im Viertelfinale ausgeschieden. Schon in 2 Jahren ist Tschechien selbst als Ausrichter der Eishockey-WM an der Reihe. Doch bis dahin muss man den Auflagen des Eishockey-Weltverbandes zufolge in Prag eine neue, moderne, multifunktionelle Arena errichtet haben. Laut den Planungen des Investors, der tschechischen Lotteriegesellschaft Saska, soll dazu im Juni dieses Jahres der erste Spatenstich vollzogen werden. Pressevertreter hatten den Termin des Baubeginns zuletzt jedoch immer öfter angezweifelt. Auf den neuesten Stand in dieser Angelegenheit bringt uns Lothar Martin.
Aus aktuellem Anlass hat Investor Saska dieser Tage in Prag zu einer Pressekonferenz eingeladen. Verkündet wurde den Medienvertretern aber nur der frisch unterzeichnete Partnerschaftsvertrag zwischen der Firma Best Sport, einer Saska-Tochter, und der finnischen Gesellschaft JHC Arena Holding über die Gewährung einer beratenden, konsultativen Hilfe durch die Skandinavier bei der Realisierung des Projekts. Wie diese Hilfe aussehen soll, dazu sagte uns der Direktor der für die Projektumsetzung verantwortlichen AG Best Sport, Antonín Šurka.
Wir wollen mit Hilfe dieses Partnerschaftsvertrages mögliche Fehler antizipieren, die uns unter Umständen unterlaufen würden, wenn wir diese konsultative Unterstützung nicht hätten. Es kann sich dabei um Fehler bei technischen Lösungen, arbeitsorganisatorischen Fragen und dergleichen mehr handeln, denen wir noch vor Baubeginn vorbeugen können. Das ist das eine. Zum anderen geht es um die Fragen darüber, wie man die neue Arena wirtschaftlich gewinnbringend nutzen und betreiben sollte. Und gerade dafür haben wir mit der Gesellschaft JHC Arena Holding ein Unternehmen als Berater und Ausbilder gefunden, das auf diesem Gebiet in Europa führend ist.
Wie zur Bestätigung von Šurkas Aussage hatte Harri Hakkimo, der Chef der finnischen Gesellschaft, während seiner Ausführungen auf die bisherigen Erfolge seiner Firma verwiesen. Dazu gehört unter anderem der Bau und Betrieb der Hartwall Arena in Helsinki, die als das wirtschaftlich erfolgreichste Unternehmen seiner Art in Europa gilt. Dennoch sollen die Finnen den Worten von Saska-Direktor Aleš Hušák zufolge weder als Mitinvestor noch als zukünftiger Betreiber in das Projekt der Halle Saska einsteigen. Diese Aufgaben werden, so Hušák, weiterhin einzig und allein aus tschechischen Finanzmitteln bestritten. Und ohne sich einen Seitenhieb auf die anwesende Journalie zu verkneifen, erklärte Huschak, dass Investor Saska und dessen Tochter Bestsport bisher alle Termine in Vorbereitung des Baus eingehalten hätten und auch die weiteren einhalten werden. Nun, wir werden es genau beobachten, ob im Juni wirklich der Hammer fällt oder aber der Haussegen schief hängt.
Bis vor kurzem waren sie in Radiosendungen nicht zu hören, von einem Auftritt im Fernsehen ganz zu schweigen, und doch waren sie bekannt, die Tata Boys, eine Gruppe, die vor allem durch ihre Präsentationen in Clubs Renommee erlangt hat. Es geht um ein singendes und musizierendes Ensemble einer Frau und dreier Männer, die zunächst durch andere Metiers zu den eigenen Musikproduktionen gekommen waren. Der Begründer der Band, der 27-jährige Milan Zeiss, promovierter bildender Künstler, Sänger und Schlagzeugautodidakt, ist dafür verantwortlich, dass die Gruppe ihre visuelle Präsentation der Musikproduktion sozusagen gleichstellt. Die Tata Boys ernteten großen Erfolg mit ihren unter verschiedenen Namen konzipierten Konzerten, wie zum Beispiel Tata Boys hinter dem Spiegel, Tata Boys hinter einem Schleier, die im Prinzip einmalige Projekte waren, von denen jedes zugleich als Premiere und letzte Aufführung galt. Die Vorstellungen waren stets sehr aufwendig und mussten deshalb von Sponsoren unterstützt werden. Sie waren aber auch von der Konzeption her sehr anspruchsvoll. Jetzt rüstet sich die Gruppe für eine visuell-musikalische Tournee unter dem Titel Biorhythmen, die eine Synthese der bisherigen Konzertprojekte darbieten soll. Nach Informationen von Milan Zeiss werden bei der neuen Präsentation auf der Bühne insgesamt 6 Quellen von Bild und Musik im Einsatz sein, die miteinander durch 4 Computer synchronisiert werden. Er freut sich vor allem, so Zeiss, auf die ungeahnten Kombinationen aller Parallelbilder. Zu beiden Seiten des Podiums sollen amorphe Blumen installiert werden, die sich im Raum wie Blumen auf der Wiese bewegen werden. Kurzum, ein Konzert als eine Multimedia-Projektion. In einem Radiosender müssen wir jedoch auf die visuelle Seite der Tata Boys Produktion verzichten und müssen mit einer normalen Musikprobe Vorlieb nehmen. Tata Boys und der Titel Frühling. Gesang der Gruppe Tata Boys abgerundet, geht unser heutiges Tagesecho zu Ende. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Weiter geht es bei uns mit Begegnungen um Martina Schneibergova. Willkommen zu dieser Ausgabe der Begegnungen. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Gleiche Bilder, gleiche Worte heißt die Ausstellung, die in diesen Tagen im Haus der tschechisch-deutschen Verständigung in der nordböhmischen Stadt Jablonec nad Nisou Gabloň zu sehen ist. An die 60 Karikaturen, die durch historische Ereignisse aus den Jahren 1848 bis 1948 inspiriert wurden, dokumentieren die Beziehungen zwischen den Tschechen, Deutschen und Österreichern. Die Wanderausstellung wurde vom Adalbert-Stifter-Verein in München vorbereitet.
Wie kamen die Mitarbeiter des Adalbert-Stifter-Vereins auf die Idee, diese historischen Karikaturen zusammenzutragen? Danach fragte ich Anna Knechtel.
Meine Kollegen kamen, glaube ich, im Jahre 1997 auf die Idee. Damals jährte sich zum 100. Mal die badenischen Sprachverordnungen. Das war 1897 ein Versuch, die tschechische Sprache der Deutschen gleichzustellen. Dabei sind dann die Kollegen auf sehr viele Karikaturen gestoßen, weil es natürlich eine heftige Auseinandersetzung um dieses Politikum gab. Und diese Karikaturen waren dann der Anlass für diese Karikaturenausstellung. Die reicht allerdings vom Jahr 1848 bis 1948.
Woher stammen diese Bilder?
Also es ist erstaunlich, wie viele es davon gibt. Die sind sämtlich erschienen in deutschen bzw. österreichischen und tschechischen humoristischen Zeitschriften oder satirischen Zeitschriften wie Kladderadatsch oder Simplicissimus und ähnliches. Es gibt davon eine ganze Menge, also dieser Katalog ist ziemlich dick, der hat fast 300 Seiten und im Laufe der Jahrzehnte ist halt jedes Mal, wenn es irgendwelche Auseinandersetzungen gab um irgendein politisches Ereignis, um irgendeinen Einschnitt, wurde natürlich auf den als Gegner betrachtet Zeitgenossen eingeschlagen mit irgendwelchen Verunglimpfungen, Verzerrungen, womit eben die Karikatur typischerweise arbeitet.
Die Ausstellung heißt dieselben Bilder, dieselben Worte. Haben die Tschechen und Deutschen in Österreich etwas gemeinsam oder wodurch unterscheiden sie sich anhand dieser Karikaturen, wenn man das so beobachtet?
Das ist eine interessante Frage, denn genau aus diesem Grund lautet eben der Titel der Ausstellung Gleiche Bilder, gleiche Worte, weil sich natürlich die Deutschen, Österreicher und Tschechen gegenseitig in der gleichen abstrusen Hässlichkeit darstellen, sich zu Unmenschen und Ungetümen gegenseitig umformen und das passiert eigentlich immer wieder auf die gleiche Weise. Es wird gearbeitet, der Gegner wird dargestellt mit dickem, unförmigen Bauch, mit grotesken Körperauswüchsen, mit aufgerissenen Mäulern, natürlich völlig hässlich, fast schon ins Tierische manchmal gehend. Das ist eben der Wesenszug der Karikatur.
Und gilt das sowohl für Deutsche als auch für die Tschechen?
Ja, ja, also die nehmen sich nichts, das ist wirklich genau gleich.
Die Bilder sind meistens mit einem konkreten Ereignis verbunden. Ist es deswegen manchmal nicht allzu schwer, die Karikatur zu verstehen, wenn der aktuelle Zusammenhang mit der Zeit verloren ging? Anna Knechtel hierzu.
Die Karikaturen beziehen sich immer auf aktuelle politische, historische Ereignisse, zum Beispiel auf das Revolutionsjahr 1848, die Versammlung in der Paulskirche, die Einigungsbestrebungen der Deutschen. Dann ist eine weitere Zäsur das Jahr 1866, der preußisch-österreichische Krieg. Dann, wie schon gesagt, die badenischen Sprachverordnungen 1897, dann natürlich der Erste Weltkrieg. Dann 1918 die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und natürlich dann die Ereignisse, die schließlich zum Münchner Abkommen führten und zum Protektorat. Jedes Mal kann man ziemlich genau ablesen an diesen Karikaturen, was passiert ist, allerdings mit einer Einschränkung. Wer historisch nicht besonders vorgebildet ist, wird natürlich die älteren Karikaturen nicht mehr so gut verstehen. Wer nicht versteht, was das bedeutet hat, diese Zweisprachigkeit für beide Völker und warum darum so sehr gestritten wurde im Parlament, der wird nicht verstehen, diese Vehemenz in der Auseinandersetzung. Allerdings sprechen die Karikaturen andererseits auch wieder für sich, denn sie sind ja nicht subtil, sondern sehr direkt. Zum Beispiel auf einer Karikatur wird eine Figur, die den Tschechen darstellen soll, mit der Nase in ihre eigene Lache gestippt wie ein Hund und wo dann steht dabei, treu bist du zwar nicht, aber stubenrein sollst du wenigstens werden. Also auf dieser Ebene finden diese Auseinandersetzungen statt. Noch was zur Typisierung der Figuren. Die Deutsche ist natürlich oft mit einer Pickelhaube abgebildet, dann weiß man gleich, wer gemeint ist. Komischerweise sind auch die Österreicher, die wohl zu gewissen Zeiten in denselben Topf geworfen wurden wie die Deutschen, auch mit Pickelhaube abgebildet, obwohl das mit Österreich nichts zu tun hat. Wohingegen die Tschechen immer als einfache Menschen mit so einem niedrigen kleinen Hut dargestellt werden. Sie benennen sich gegenseitig natürlich immer als Wenzel oder Fritz. Und ja, die Deutschen werden natürlich auch als deutscher Michel dargestellt mit der Nachtmütze. Das sind also so ganz typische Bezeichnungen und Charakterisierungen.
Wer zeigt
Interesse an dieser Ausstellung und wo wird sie gezeigt? Es handelt sich um eine Wanderausstellung.
Ja, die Ausstellung wurde 1998 fertiggestellt und war natürlich als erstes hier in München bei uns zu sehen, im Sudetendeutschen Haus und danach in Prag im Goethe-Institut und war außerdem zum Beispiel in Brünn, meines Wissens in Wien und noch einigen Städten zu sehen. Und dann haben wir eigentlich jetzt erst dieses Jahr 2002 einen neuen Versuch gestartet, sie nochmal auf die Reise zu schicken. Das hat jetzt begonnen in Nordböhmen, in Gablonz, wo sie im Haus der Verständigung zu sehen ist. Danach geht sie nach Pilsen und wird dort auf dem Hauptplatz zu sehen sein, im Haus für europäische Studien oder so ähnlich heißt das. Und wir bemühen uns, noch weitere Ausstellungsorte in der Tschechischen Republik zu finden.
Wie bereits erwähnt wurde, ist die Ausstellung Gleiche Bilder, gleiche Worte diese Woche noch im Haus der Tschechisch-Deutschen Verständigung in Jablonec nad Nisou zu sehen. Danach wird sie in Pilsen gezeigt. Über die weiteren Stationen dieser Wanderausstellung werden wir Sie gegebenenfalls informieren. Entschuldigen Sie bitte noch die schlechtere Qualität des Telefongesprächs, die höchstwahrscheinlich an der Telefonleitung lag. Und damit ist die heutige Ausgabe der Begegnungen beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.